Ist es möglich, dass etwas, was mich vor Krankheit schützen sollte, letztlich krank machen kann? Und die Antwort lautet: Was ist bloß die Ursache, beziehungsweise wie lautet die Krankheit, wenn jemand Symptome aufweist wie schwere Erschöpfung, das heißt mitunter für Tage ans Bett gefesselt ist und eine Müdigkeit, Kopfschmerzen aufweist, Migräne, ganz häufig Konzentrationsstörungen aufweist, sogar Sehstörung, Übelkeit, mitunter Thrombosen im Körper aufweist, hier vor allem die Sinusvenenthrombose, die mit Kopfschmerzen einhergeht, die sich durch Kopfschmerztabletten nicht stillen lassen, die sogar dann zum Schlaganfall führen können. Dann noch neurologische Symptome hat, also Lähmungen, Krämpfe, Neuropathien, also brennende Schmerzen, Kribbeln auf der Haut, Atemnot hat, vielleicht einen Druck auf dem Brustkorb, denn mit Herzentzündungen, das kann der Herzmuskel, das kann der Herzbeutel sein, zu tun hat. Dann noch mit Herz-Kreislauf-Beschwerden, hier zum Beispiel Blutdruckschwankungen, Gelenkschmerzen, dann auch in der Nacht nicht schlafen kann, dann irgendwelche Hautveränderungen auftreten. Stell dir vor, du hättest einen solchen Patient mit solchen Beschwerden, der kommt in deine Praxis. Was sagst du ihm, beziehungsweise wie hilfst du ihm? Aber fangen wir anders an. Fangen wir mit einer leichteren Frage an. Nämlich mit der Frage, kann etwas, was mich vor Krankheit schützen soll, letztlich krank machen? Ist das möglich, was mich vor Krankheit schützen soll, bewirkt genau das Entgegengesetzte? Die Covid-19-Impfung sollte vor Krankheit schützen. Und nun aber sind viele Impflinge krank. Und das, was sie haben, nennt man Post-Vac oder Post-Vac-Syndrom. Was ist das Post-Vac-Syndrom? Und eine Definition sticht heraus, und zwar vom Gesundheitsminister Lauterbach. Er sagt, als Post-Vac-Syndrom bezeichnet man das Syndrom, wo nach der Impfung die Menschen sich nicht so gut konzentrieren können wie vorher. So ähnlich wie bei Post-Covid. Allerdings seltener, viel seltener und, damit das alle verstehen, noch ein drittes Mal, weniger schwer. Diese Definition löste einen regelrechten Sturm der Entrüstung aus, weil sich die Betroffenen verunglimpft fühlten. Sie fühlten sich nicht ernst genommen, als wäre das Post-Vac-Syndrom nur ein Wehwehchen. Man hat ein paar Befindlichkeiten und die Konzentration ist etwas eingeschränkt. Lauterbach warnte zuvor vor, Zitat, schäbiger Desinformation, und zwar bei Seiten derer, die die Nebenwirkungen oder generell Nebenwirkungen bei Impfungen für möglich hielten. Nach dem Stand der Wissenschaft heute wird genau diesem Gesundheitsminister Desinformation attestiert. Denn Nummer eins, Nebenwirkungen existieren sehr wohl. Das hatte er zuvor ausgeschlossen. Und Nummer zwei, das Post-Vac-Syndrom hat nichts mit nur ein paar Konzentrationsstörungen zu tun. Es ist schlichtweg falsch. In Wirklichkeit sind die Betroffenen mitunter arbeitsunfähig, pflegebedürftig und geraten häufig in finanzielle Nöte. Die Beschwerden beim Post-Vac-Syndrom betreffen das Gehirn, die Nerven, das Herz, den Kreislauf und treten typischerweise in Wellen auf. Zu den häufigsten, zu den typischsten Beschwerden gehören Taubheitsgefühl in 57% der Fälle, Brain Fog, Schwindel immer noch in 52% der Fälle, Muskelschmerzen, Herzrasen, Nervenschmerzen in 42% der Fälle und auch Muskelzuckungen. Und alle Beschwerden, die wir zu Beginn genannt haben. Das heißt, die gesuchte Krankheit, das, woran der Patient leidet, ist das Post-Vac-Syndrom nach einer Impfung aufgetreten. Diese Symptome treten Stunden bis Tage bis Wochen nach der Impfung auf und müssen laut Definition mindestens für 3 Monate anhalten. Interessanterweise geht Long-Covid mit ähnlichen Symptomen einher. Und die allgemeine Annahme ist, dass Long-Covid und das Post-Vac-Syndrom in gewisser Weise dasselbe sind. Long-Covid tritt nach einer Covid-Erkrankung auf. Das heißt, es ist eine natürliche Immunisierung. Hier ist dann das Immunsystem nach der Erkrankung noch für lange Zeit aktiv. Das Post-Vac-Syndrom tritt nach einer Covid-Impfung auf, das heißt nach einer künstlichen Immunisierung. Hier ist das Immunsystem nach einer Impfung noch lange überaktiv. Die erhöhte Wahrscheinlichkeit für das Post-Vac-Syndrom besteht dann, wenn die Impfung in einen Infekt erfolgte. Weil dann wird das Immunsystem nochmals aktiviert und wir sprechen hier vom Hyperinflammationssyndrom. Und der Grundsatz der Immunologie war eigentlich, impfe nie in einen Infekt hinein. Das war die Regel, das war das Gesetz. Und man fragt sich jetzt, gilt dieses Gesetz etwa nicht mehr, was doch so lange gegolten hat und was wir angewendet haben? Diese Frage stellte man sich auch nach dem Tod Jesu. So fragt Paulus, heben wir denn das Gesetz auf durch den Glauben? Also rechtfertigt der Tod und die Auferstehung Jesu jetzt die Abkehr von dem Gesetz, von dem, was bisher immer gültig war? Also er hat es doch für uns gehalten, Christus, deswegen sind wir heute frei, es zu übertreten, nicht mehr halten zu müssen. Und Paulus gibt selber, und zwar im gleichen Vers, die Antwort und sagt, nein, das sei ferne. Paulus bezieht sich hier auf die 10 Gebote. Sie sind weiterhin gültig. Und selbst Christus zu Lebzeiten gab die Antwort, ob das Gesetz noch gültig ist. Denn er sagte, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Das heißt, wenn selbst Christus das Gesetz erfüllte, na wie viel mehr sollten wir Menschen es dann erfüllen? Aber jetzt in der Pandemie brach der Mensch das Gesetz. Denn jetzt wurde einfach jeder geimpft, von jung bis alt und das zu jedem Zeitpunkt. Das heißt, nach einem Kalender, nach der Impfpriorisierung. Wenn deine Gruppe, dein Alter dran war, bist du zum Termin gegangen. Unabhängig davon, ob du vielleicht gerade einen Infekt hattest. Und diese Ungeduld rächt sich nun immunologisch und bewirkt einiges an Konsequenzen. Unser Körper gehorcht nicht dem Diktat der Politik. Er gehorcht nur den Naturgesetzen. Das ist es, was für ihn zählt. Betroffen von den Nebenwirkungen durch die Impfung sind vor allem eine Klasse, und zwar junge, sportliche Frauen. Die Frage stellt sich, warum sind es junge Frauen, die betroffen sind? Nummer eins, weil bei der Impfung vor allem auf eine Einheitsdosis gesetzt wurde. Aber eine Studie verweist eigentlich auf die Notwendigkeit der Staffelung der Dosierung nach dem Alter. Das heißt, jüngere Menschen bräuchten nur eine geringere Dosis, weil deren Immunsystem schneller und leichter anspringt. Ältere hingegen bräuchten eine höhere Dosis nach diesem Konzept, weil das Immunsystem schwerer anspringt. Aber die Realität war, dass alle eine Einheitsdosis, und zwar ab 12 Jahren, bekommen haben. Und deswegen sind vor allem Jüngere betroffen, weil die Dosis für sie relativ gesehen zu hoch war. Aber warum vor allem junge Frauen? Deswegen, weil Frauen generell schon immer zu Autoimmunerkrankungen geneigt haben. Das liegt an den Hormonen, und zwar vor allem an dem fehlenden Testosteron. Denn das Testosteron der Männer unterdrückt autoimmune Entgleisungen. Deswegen schon immer haben Frauen häufiger an Autoimmunerkrankungen gelitten, weil sie weniger Testosteron haben. Die Häufigkeit des Post-Vac-Syndroms wird angegeben mit 0,01 bis 0,02%. Das ist recht selten, recht gering. Aber einiges spricht für ein Under-Reporting, das heißt für eine zu geringe Erfassung. Und danach wäre die Zahl der wirklich Betroffenen viel höher. Was sind Gründe für das Under-Reporting? Nummer eins. Es gibt keine Diagnosemöglichkeiten fürs Post-Vac-Syndrom. Das heißt, es gibt keinen Test, den du mal machen kannst, den der Arzt durchführen kann. Das heißt, der Arzt muss die Möglichkeit eines Impfschadens in Erwägung ziehen. Wenn er es nicht tut, wird es nicht diagnostiziert und vielleicht woanders hin geschoben, die Ursache. Nummer zwei, ein zeitlicher Zusammenhang reicht nicht aus. Das heißt, wenn der Patient sagt, ich habe die Beschwerden seit der Impfung, reicht das nicht aus für einen Impfschaden. Es muss ein kausaler Zusammenhang her. Aber dafür bräuchtest du eine Untersuchung von vor der Impfung. Wer kann diese Untersuchung nachweisen, mit sich bringen? Nummer drei, auch die Beweislast, dass es zu einem Impfschaden gekommen ist, liegt bei den Betroffenen. Das heißt, der Betroffene muss den Zusammenhang beweisen. Das ist ihm meist nicht möglich. Nummer 4, ein weiterer Grund für das Underreporting ist, dass vermutlich, das ist jetzt der wichtigste Grund, viele Post-Vax-Syndrome, viele Impfschäden als Long-Covid deklariert werden. Long-Covid ist die neue Pandemie, auch wenn die Medien daraus kein großes Thema machen. Und Long-Covid nach offiziellen Zahlen kommt mit 10-15% aller Covid-Erkrankten vor und ist damit ca. 1000-mal häufiger als das Post-Vac-Syndrom, also als ein Impfschaden. Die Frage ist nun, wenn du zum Arzt gehst und du Leiden hast, wie viele Prozent von denen, die mit Long-Covid diagnostiziert wurden, haben in Wirklichkeit ein Post-Vac-Syndrom? Weil die Krankheitsbilder, die Symptome, die Beschwerden dieser beiden gleichen sich sehr. Und noch als letztes, fünfter Grund, fehlende Meldungen. Das heißt, wir haben eine hohe Dunkelziffer. Darauf hat die Impf-Surf-Studie der Charité verwiesen, die Menschen systematisch nach der Impfung begleitet und befragt hat. Und hier kam heraus, dass schwere Nebenwirkungen um den Faktor 40-mal häufiger vorkommen, als es die offiziellen Statistiken vorgeben. Und diese Zahlen decken sich auch mit den Zahlen aus Kanada, mit den Zahlen aus Israel, selbst auch mit den Zahlen aus skandinavischen Ländern. Zum Beispiel in Schweden gibt es ein Impfregister. Damit besteht eine viel bessere Erfassung von Impfnebenwirkungen. Wir in Deutschland hingegen vertrauen auf meldende Ärzte. Und wenn die sich die Zeit nicht nehmen, die Notwendigkeit nicht sehen, es nicht erkennen, wird das nicht aufgenommen in die Statistik. Damit kommen wir zur Frage von Beginn. Ist es möglich, dass etwas, was mich vor Krankheit schützen sollte, letztlich krank machen kann? Und die Antwort lautet ja. Und das viel häufiger als gedacht. Nur gut, wenn es dann auch erkannt wird und wenn die Ursache benannt wird.